Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Keine Macht für niemand, macht kaputt, was euch kaputt macht. Eigentlich sind sie ja längst zu Parolen, zu geflügelten Worten geworden. Die Songtitel der Band Tonsteine Scherben, die ja wie wohl keine andere den linken Westberliner Zeitgeist der 70er in Musik gegossen hat. Das Kollektiv aus Kreuzberg wurde ziemlich schnell zu einer der einflussreichsten Rockbands Deutschlands und ihr Sänger und Gitarrist Rio Reiser später Solo, ja, zum Superstar. Dieses Jahr feiert die Band ihren 50. Ein genaues Stichtagdatum ist zwar nicht zu finden, aber vor kurzem wurde die Textsammlung Scherben wieder veröffentlicht. Herausgegeben hat sie Wolfgang Seidel. Er ist Publizist und war Schlagzeuger bei den Scherben, die damals Anfang der 70er aus dem Lehrlingstheater Rote Steine entstanden sind. Ich möchte jetzt mit ihm über die Entstehungsgeschichte, über das Jubiläum sprechen. Hallo, Herr Seidel.
Guten Tag.
Lassen Sie uns mal ganz vorne anfangen. Entstanden sind die Scherben aus dem Lehrlingstheater Rote Steine. Was ist das, ein Lehrlingstheater? Was war das?
Ja, das ist schon mal ein Kapitel der bundesrepublikanischen Geschichte, das bei aller Jubiläumsseligkeit untergegangen ist. Also wir hatten ja vor 2 Jahren das 68er Jubiläum. Und da feierten sich hauptsächlich die tatsächlich mit dem Begriff Studentenbewegung ganz gut beschrieben sind, weil aus den Studenten von damals wurden dann die Professoren, Journalisten von heute, beziehungsweise ein paar Jahren werden es die von gestern sein. Das ist aber ein schiefer Blick auf die Geschichte, denn zeitgleich und teilweise vom gleichen Geist inspiriert und was die Aktionsform betrifft auch durchaus vergleichbar, gab es eine breite Lehrlingsbewegung und vor allen Dingen auch in kleineren Städten erstaunlicherweise, nicht in den urbanen Zentren, eine breite Bewegung von Jugendlichen für die Einrichtung selbstverwalteter Jugendzentren. Was in mehrfacher Hinsicht interessant ist, das ist ja nicht das akademische Soziotop, was da rebelliert hat. Und die Forderungen dieser Jugendlichen unterschieden sich auch erheblich von dem, was die Studentenbewegung, also alles so um den SDS herum propagierte. Der Vietnamkrieg spielte für junge Arbeiter, Lehrlinge eine sehr geringe Rolle. Die beschäftigte mehr die Frage, wie es um ihre Ausbildung steht, dass sie der Meister Bier holen schickt und die Werkstatt fegen lässt und sie nur billige Arbeitskräfte sind. Auch der Anti-Amerikanismus der bürgerlichen Studenten war denen ziemlich fern. Und wenn jetzt mit 68 immer Studentenbewegung verbunden wird, dann liegt es wirklich daran, dass die mediale Aufarbeitung
von genau diesen gemacht wird, wahrscheinlich.
Ja, das sind die ehemaligen Studenten, die sich da selbst abfeiern. Dabei der, muss man im Nachhinein sagen, der Einfluss, den die Lehrlingsbewegung, Jugendzentrumsbewegung hatte, auf die gesellschaftlichen Veränderungen, also die Umwandlung eines postfaschistischen, ich meine, die Akteure von vor 45 waren ja noch alle da, in ein, ganz muss man ja mal anerkennen, demokratisches Land. Ja, waren diese Jugendzentren als so eine Art Do-it-yourself-Entnazifizierung wahrscheinlich wesentlich wirkungsvoller als alles Papier, was beim SDS vollgeschrieben wurde.
Und Sie haben den Soundtrack geliefert als Tonsteine Scherben für diese Jugendbewegung?
Naja, die Band hat sehr lange bestanden und die Geschichte der Band ist auch ein bisschen die Geschichte der Alternativ- oder Protestbewegung von den Mitte 60er bis, wann lösten sie sich auf? Irgendwann Mitte 80er. Das ist also der Schwenk von, wo die Band anfing, als sie mit dem Lehrlingstheater verbandelt war. Und die Texte, die damals gesungen wurden, das waren die Themen, die dieses Theater auf die Bühne brachte. Und dann halt am Ende so dieses esoterische auf dem Land leben und wo aus konkreten politischen Forderungen eigentlich nur noch so eine Art Moralpredigt wurde. Mhm. Ja, also es ist immer schwer, wenn man bei einer Band, die 15 oder mehr Jahre existiert hat, die verändert sich auch in der Zeit.
Aber schauen wir vielleicht mal auf die Anfänge. Was waren damals Anfang der 70er Jahre Ihre musikalischen Vorbilder?
Die musikalischen Vorbilder waren eigentlich hauptsächlich das, was aus England herüberschwappte. Von den Rolling Stones bis Kings bis Who. Diese Musik hatte einiges widerständiges Potenzial und einiges an politischer Wirkung, ohne dass das jemand an den Texten hätte festmachen können.
Wie revolutionär war es denn damals auch für Sie, für die Scherben, diese Beatmusik mit deutschen Texten zu verbinden?
Ja, das war gar nicht so selbstverständlich, weil das utopische Potenzial in dieser Musik lag eigentlich erstmal darin, dass sie eine Musik von außen war. Also einfach auf der ganz banalen, nicht jetzt auf der Textebene, sondern auf der klanglichen Ebene. Etwas, was man so nie gehört hatte und was signalisierte, dass es noch eine Welt da draußen gibt und dass die anders sein kann. Und zwar nicht im Sinne von, ja, wie heute die Weltmusikfans irgendwie Musik aus Indien oder sonst wo hören, sondern als echtes Zukunftsversprechen. Und da waren die Texte eigentlich gar nicht so wichtig, weswegen die Scherben am Anfang teilweise in der seltsamen Situation waren, dass so, wie soll man sagen, der konservative Teil der Linken, also so DKP oder so, die waren gar nicht so weit weg von Ulbrichts, das ausländische Jäh, brauchen wir nicht. Die kamen dann und sagten, ja, eure Texte sind super, aber warum macht ihr diese Ami-Musik? Wenigstens sagten sie nicht Negermusik, aber sie meinten es eigentlich.
Die hatten wahrscheinlich auch ein Problem mit Keine Macht für Niemand, nehme ich an.
Ja, das Problem war auch gleichzeitig sozusagen der Pluspunkt des Songs. Ein guter Song muss ja nicht Fragen beantworten automatisch. Er kann ja auch deswegen gut sein, weil er Fragen provoziert. Und in dem Fall war es die Frage, wer ist eigentlich gemeint mit Niemand? Und natürlich auch die Debatte, wie stellt man sich das vor? Klar, also die Leute, die davon träumten, irgendwie, die Oktoberrevolution zu wiederholen, die konnten damit wenig anfangen. Und durchaus berechtigt war der Einwand zu sagen, dass politische Veränderungen natürlich auch immer eine Machtfrage sind. Hm. Aber das kann man ja als Gewinn dieses Songs sehen, dass er so eine Diskussion vorangetrieben hat.
Was bleibt von den Scherben?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Ja, sie sind jetzt so allgemein anerkanntes Kulturgut. Also auch da, wo man es nicht erwarten könnte, treffe ich immer wieder Leute, die selbstverständlich irgendwie den Namen der Band kennen und die Slogans, aber ansonsten da völlig weit weg von sind. Und wie das läuft, dafür lieferte der RBB vor ein paar Wochen ein praktisches Beispiel. Die hatten in der Abendschau, also hier den Fernsehregionalen Nachrichten, einen längeren Beitrag anlässlich des 70. Geburtstags von Rio Reiser. Und der Moderator fing an zu erzählen, ja, die so wichtige Songtitel wie Alles verändert sich, wenn du dich veränderst. Was schlichtweg eine Fälschung ist, weil der Song heißt Alles verändert sich, wenn du es veränderst. Das ist nun definitiv nicht das Gleiche. Und es war auch kein Versprecher von Seiten des Moderators, weil er baute seine ganze Moderation auf diesem Credo der Selbstoptimierung auf. Und offenbar ist der Gedanke, dass die Gesellschaft ein Produkt von Menschenhand ist und deswegen auch geändert werden kann, mittlerweile so weit an den Rand des Denkbaren gerückt, dass dem Mann gar nicht auffiel, was er für einen Unfug erzählte.
Herr Seidel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.